Römer Kapitel 6, Vers 5. Römer Kapitel 6, Vers 5. Das sind kostbare Worte, die unser Herr dem Apostel Paulus gab. Er hat sie den Römern gegeben. Die Römer haben es weitergegeben an die nächste Generation. Und dieser Brief ist auch bis auf uns gekommen. Jetzt dürfen wir zehren von diesen wunderbaren Gottesworten. Da lesen wir in Vers 5, wenn wir Zusammengewachsene geworden sind, in der Ähnlichkeit seines Todes, als wir zu Jesus fanden, werden wir es bestimmt auch sein in der Auferstehung. Das heißt, wer mit Jesus gestorben ist, wird mit Jesus auferstehen. Von diesem in Kenntnis, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Und da erhebt sich die Frage, wovon spricht denn der Apostel? Christen haben immer wieder darum gerätselt, was meint Paulus mit einem alten Menschen? Es gibt einen alten Menschen und es gibt einen neuen Menschen. Die Schrift spricht an mehreren Stellen von diesen Menschen. Was der alte Mensch ist, das erfahren wir in Vers 8, wo Paulus anstatt alter Mensch schreibt wir, was wir waren. Der alte Mensch, und in Vers 8 nimmt er Bezug auf diese Stelle, in Vers 6. Das heißt, der alte Mensch ist der alte, der wir waren. Das frühere Leben, das wir führten. Jetzt führen wir dieses Leben nicht mehr. Wir sind neue Menschen geworden und haben eine andere Lebensweise. Das ist also der Mensch, der wir waren, bevor wir zu Christus fanden. Solche Menschen wollen wir nicht mehr sein. Denn wir sind ja zusammen mit Christus gestorben und auch auferstanden. Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Damit, zu diesem Zweck, der Leib der Sünde. Was ist der Leib der Sünde? Das ist der Leib, mit dem man sündigt. Das heißt nicht, dass wir lauter Sünde sind, sondern das heißt, dieser Leib, mit dem wir immer wieder das Verkehrte machen, dieser soll aus dem Betrieb gezogen werden. Das heißt, das Leben, das wir früher gelebt haben, soll in diesem selben Leib nicht mehr so gelebt werden. Was den Leib betrifft, ist es auffallenderweise möglich, das Leben eines neuen Menschen zu führen. Der Leib bekehrt sich nicht. Wenn wir zu Jesus finden, in der persönlichen Heilswende, dann wird der innere Mensch erneuert, nicht der äußere Mensch. Der bleibt, wie er war, wird alt und stirbt. Aber der innere Mensch ist neu geworden und wird erneuert von Tag zu Tag in einem gesunden Glaubensleben. Dass das aber so sein kann, dazu braucht es die Hingabe, das Hinbringen, das Darbringen dieses Leibes. Davon spricht Paulus in diesem Kapitel, in den weiteren Versen. Das wiederholt er dann in Kapitel 12, Vers 1. Wo er, wenn er die praktischen Kapitel mit ihren Anweisungen beginnt, sagt, wenn wir jetzt ausleben wollen, das Heil ausleben, das Gott in seiner Barmherzigkeit uns geschenkt hat, dann gilt es, das im Leib zu tun. Aber wenn das mit diesem Leib geschehen soll, dann muss er dem Herrn zur Verfügung gestellt werden. Dieser Leib ist unserem inneren Menschen unterstellt. Jetzt passen Sie gut auf. Das Leben des alten Menschen sieht so aus, dass der Leib den inneren Menschen diktiert. Und da spricht man von einem fleischlichen Leben, weil das Fleisch des Leibes mit seinen Wünschen dem inneren Menschen diktiert, was er will und was er zu tun hat. Wenn aber der innere Mensch neu geworden ist unter der Herrschaft Jesu Christi und durch seine Gnade, beides ist notwendig. Kein Christsein, ohne dass Christus Herr ist. Aber auch kein Christsein wird gestattet oder konstatiert, ohne dass die Gnade Christi am Werk gewesen ist. Wenn das der Fall ist und der innere Mensch neu geworden ist, dann gilt es, dem Leib zu befehlen, was er zu machen hat. Wir haben uns selbst zu beherrschen. Das beginnt aber im inneren Menschen. Und das Schaltpult im inneren Menschen, wo die Entscheidungen getroffen werden, wo die Knöpfe gedrückt werden, wo geschaltet wird, damit Tätigkeiten eingesetzt werden, das ist hier, im Köpfchen. Passen wir gut auf. Es gibt die irrige Auffassung, das Herz liege 18 Zentimeter weiter unten. Das stimmt nicht. Wir sollten unsere Bibel etwas genauer lesen. In der Bibel ist das Herz der innere Mensch überhaupt. Warum wird er denn Herz genannt? Weil im Körper, von woher das Bild stammt, das, was entscheidend ist für das Leben des Körpers, das Herz ist und unsichtbar ist. Es ist drinnen, nichtsdestoweniger körperlich. Das Herz ist das Entscheidende im Leben eines Körpers. Nun ist der innere Mensch das für die Person, was das Herz des Körpers für den Leib ist. Und dieser innere Mensch, dieses Herz, wird auch Seele genannt, wird auch Geist genannt. Diese vier Bezeichnungen können auch anders, das heißt wenigstens Geist und Seele, können auch in etwas differenzierterem oder genauerem Sinne oder etwas feinerem Sinne angewendet werden, sodass man unterscheidet zwischen Seele und Leib, aber nicht so, dass wir dreiteilig wären. Nicht so. Der Leib ist nicht wesentlich, in seinem Wesen etwas anderes als der Geist. Sie sind beide Geist. Wir sind nur zweierlei, als wir geschaffen wurden. Gott schuf zuerst was? Den Leib. Und dann blies er den Odem, das Leben, in diesen Leib hinein, sodass der Mensch eine lebendige Seele wurde. Zwei Teile. Deshalb spricht Paulus von einem äußeren und von einem inneren Menschen. Das ist, was wir sind. Aber, vielleicht ist das eine Hilfe. Die zwei sind nicht voneinander zu trennen, sodass ein Arzt, wenn er operiert, feststellen könnte, hier ist die Seele, das heißt der innere Mensch, und da ist der Körper. Sondern dieses Leben, dieser innere Mensch, ist ja verwoben mit dem Körper. Und das ist wesentlich. Und von dort her, aus dieser Beziehung des inneren Menschen mit dem äußeren Menschen, kommen die Begriffe geistlich und fleischlich. Wenn wir fleischlich sind in unserem Verhalten, in unserem Wesen, dann diktiert das Fleisch, der Leib, in dem die Seele ist, diktiert das Fleisch, was der Geist, die Seele, der innere Mensch machen soll. Das heißt, unser Verhalten, unser Wesen, unser Denken, unser Sprechen, unser Tun wird vom irdischen her, vom empfindlichen her diktiert, bestimmt. Das merkt man im Verhalten von Menschen. Das merkt man, wenn sie von ihren Interessen sprechen. Das merkt man am Tisch, das merkt man im Bett, das merkt man beim Aufstehen, das merkt man beim Schlafengehen, das merkt man beim Sport, in der Arbeit. Überall merkt man, was Priorität hat im Leben eines solchen Menschen. Ob das nun Greifbares ist, vom Fleisch her und von der Umwelt her, die Gott geschaffen hat, oder ob das geistlich ist, geistesorientiert. Nun ist Gott, mit dem wir es zu tun haben, ein Geist und nicht materiell. Und er hat unseren Geist in seinem Bilde geschaffen. Und wenn wir eine Beziehung haben in unserem inneren Menschen, in unserem Geist, mit diesem Geist, der Gott ist, dann wird unsere Sprache, unser Denken, unser Verhalten diktiert sein vom Himmlischen, vom Geistigen, vom Geistlichen. Und von hierher wird dann der Körper bestimmt in seinem Verhalten. Das, diese Art und Weise zu leben, ist das Ziel der Wiedergeburt, der Rettung Jesu Christi, die er gebracht hat. Er will uns befreien von der Bindung an das Zeitliche und will uns lehren zu leben im Blick auf das Ewige, das Unzeitliche. Denn das Zeitliche vergeht, sagt Johannes, mit aller ihrer Lust und Schönheit und mit dem Erfreulichen. Aber wer den Willen Gottes tut, wer nach seinen Vorstellungen lebt, wie er sich das Leben gedacht hat, der bleibt in Ewigkeit. Auch wenn er stirbt, sagt Jesus der Marter. Der Leib wird sterben, zusammen mit allem anderen Irdischen, was zu dieser Welt gehört, muss er abscheiden. Aber der Geist bleibt am Leben. Jetzt gilt es darum, dass wir geistlich gesinnt werden, von innen her. Aber wenn das geschehen soll, dann muss der Leib zuerst einmal ganz bewusst dem Herrn vorgebracht werden, dargebracht werden. Herr, hier ist mein Körper. Der ist noch nicht neu geworden. Ich weiß, das kommt noch. Aber du hast es so verordnet, dass er jetzt schon in deinen Dienst gestellt werden darf. Zwar wohnt die Sünde in mir, in meinem Fleisch, aber du kannst meinen Leib beherrschen. Du herrsche jetzt über meinen Leib. Gleich wird Paulus sagen, wir bringen diesen Leib dem Herrn dar und die Glieder. Er wird also noch spezifischer. Nicht nur den Leib im Allgemeinen, sondern wir wollen jetzt ganz genau denken und wir wollen jetzt ganz bewusst ernst machen mit der Angelegenheit. Bringt eure Glieder einzeln, die Augen. Die Augen stehen fortan im Dienst des Herrn und die dürfen nichts vor Augen bekommen, was nicht vom Herrn ist. Die Ohren sind jetzt nur für den Herrn da. Meine Hände, Herr, die sind nur für dich da, nur für dich. Meine Finger, meine Füße und so weiter. Man gibt jetzt den Leib mitsamt seinen jeglichen Gliedern dem Herrn, stellt ihn ihm zur Verfügung bis zu seinem Tode. So kann Gott, auch wenn der Leib noch nicht vom Heil erfasst ist, ihn dennoch in das Heil oder in den Dienst des Heils setzen. Weil aber der Körper träge ist, er degeneriert, das heißt, er wird alt, und weil der innere Mensch so stark verzahnt ist, vermengt ist, verbunden ist mit diesem Körper, kann der innere Mensch leiden unter dieser Trägheit, unter dieser Gravität, dieser Schwere. Was den Leib betrifft, wenn er müde wird, wenn er leiden muss, das zehrt am Geist, an der Seele, am inneren Menschen. Und deshalb spricht Paulus davon, dass der innere Mensch immer wieder erneuert werden muss. mit himmlischer Speise, dem Wort Gottes, im Gebet, dem Gespräch zwischen meinem Geist und dem Geist, der Gott ist. In diesem Rahmen, in dieser Sphäre, in diesem Raum wird geistlich gedacht nach himmlischen Formen und Maßstäben. Und da wird der innere Mensch erneuert mit himmlischen Kräften, mit der Gnade Gottes und so weiter. Und dann kann, auch wenn der Körper schwächer wird, der innere Mensch stark werden, sodass man trotz äußerer Schwäche dem Herrn weiter dienen darf, bis der Herr uns dann so führt, dass die zwei getrennt werden. Dieses zwischendurch, also ein kleiner Exkurs, damit wir vielleicht besser verfolgen können, was der Apostel Paulus hier uns zu sagen hat. Der äußere Mensch, der Leib, der soll, was die Sünde betrifft, was das Handeln für die Sünde, zugunsten der Sünde betrifft, außer Wirksamkeit gesetzt werden. Wie man eine Lok bei der Bahn auf ein Seitengleis stellt, zur Reparatur oder vielleicht einfach zur Verschrottung. So soll der Leib außer Betrieb genommen werden, aus dem Betrieb gezogen werden für diesen Zweck. Dafür aber soll er neu eingesetzt werden, für einen neuen Zweck. Es wird also eine neue Widmung, eine neue Weihung vorgenommen. Unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, damit der Leib der Sünde, der Leib, mit dem gesündigt wird, außer Wirksamkeit gesetzt sei. Der Leib eines an Jesus Glaubenden ist für das Sündigen aus dem Betrieb gezogen. Das Einwilligen in die Versuchung kommt für ihn nicht mehr in Frage. Das ist Geschichte. Das ist vorbei. Das war einmal, sagt Paulus später. Von diesem Kenntnis schreibt er weiter, dass unser alter Mensch, das, was wir einmal waren, mitgekreuzigt wurde. Als Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren starb, starb er für alle Menschen. Paulus schreibt an die Galater, für die, die das für sich in Anspruch nehmen, heißt das, dass sie jetzt zusammen mit Christus gekreuzigt, als gekreuzigt gelten. Das heißt, dass wir dann nicht mehr so leben, wie wir lebten, als es nötig war, für einen anderen, für uns zu sterben, unsere Schuld zu tragen. Damit wir der Sünde nicht länger leibeigenen Dienst zu leisten hätten. Denn wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Paulus kann sehr knapp schreiben, kann auch sehr offen schreiben, sodass alles auf der Oberfläche ist. Aber ab und zu streut er so ein Wort hinein, dann müssen wir wieder innehalten und fragen, ja, Paulus, was wolltest du damit sagen? Was heißt hier gerechtfertigt oder gerechtfertigt von der Sünde? Vor Jahren, wenn in Schottland ein Schwerverbrecher hingerichtet werden sollte, geschah das kurz vor Sonnenaufgang, als es also noch offiziell Nacht war. Später am Tage konnte es dann in der Tageszeitung stehen, so und so wurde heute vor Sonnenaufgang gerechtfertigt, justified. Vor dem Gesetz galt er jetzt als ein Schuldloser. Gerechtigkeit war gemäß dem Gesetz an ihm geschehen worden. Was das Gesetz forderte, war erfüllt worden. Er war jetzt gerecht. Das hat dem Betreffenden zwar nicht viel geholfen, dass er nun vor dem Gesetz Schottlands als Gerechter dastand, in diesem Fall da lag. Und, meine Lieben, es hätte auch uns nicht viel geholfen, wenn Gott uns für unsere große Schuld hätte hinrichten sollen. Aber nun ist ein anderer an unserer Stelle hingerichtet worden, aus freien Stücken, wirklich hingerichtet worden. Und ich stehe jetzt da, wohlgemerkt, ich liege nicht. Ich stehe als Lebender, stehe da als Lebender, weil ich in der Person eines anderen vor dem Gesetz Gottes erschossen wurde, gekreuzigt wurde, gerechtfertigt worden bin. Sollte ich nun jetzt hingehen und dasselbe tun, wofür ich vorher hätte hingerichtet werden sollen? Für die Briefleser in Rom muss klar geworden sein, was Paulus sagen wollte. Ist es auch uns klar? Glauben wir, dass Jesus an unserer Stelle starb? Und machst du heute dasselbe, was du früher machtest? Wenn ja, nenne dich nicht bitte ein Christ. Denn du dürftest noch verloren sein in deinen Sünden. Merken wir, das kommt später, Römer 8, Vers 1. Die zweite Hälfte ist in manchen Handschriften und Übersetzungen verloren gegangen. Sie ist aber äußerst wichtig. Für Paulus ist jemand, der Christ ist, jemand, der nicht nach dem Fleisch lebt, noch nach dem Diktat des Leibes, sondern jemand, der nicht nach dem Diktat des Heiligen Geistes lebt. Der Apostel schreibt hier in Kapitel 6 weiter, Vers 8, wenn wir aber zusammen mit Christus sterben, glauben wir, das heißt, wir rechnen damit, nicht wir meinen, wir hoffen, wir denken, das ist nicht, was Glauben meint in der Schrift. Glauben in der Heiligen Schrift ist was Überlegtes, was Festes, was Bewiesenes ist. Wir rechnen fest damit, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden, in dem Wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nicht mehr stirbt. Nicht mehr. Warum sollten wir denn das tun, was den Tod brächte? Wenn wir mit Christus gestorben sind und auferstanden und Christus nicht mehr stirbt, dann sollen auch wir nicht mehr sterben. Aber dann müssen wir auch nicht mehr sündigen. In dem Wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Im Grundtext steht ein Wort, das Herr sein bedeutet. Luther übersetzt, denke ich, herrschen, stimmt das? Im Deutschen ist das uns klar, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch ein anderes Wort, das Ähnliches bedeutet, aber nicht genau dasselbe. Das heißt König sein, und das gebraucht Paulus auch in diesem Zusammenhang. Die Sünde soll nicht König sein, als König herrschen in unserem Leben. Der Leib soll nicht der Herr sein, das Fleisch nicht, die Sünde nicht. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Denn was er starb, starb er der Sünde. Ein für allemal, das ist die Geschichte des Christus. Was er aber lebt, Jesus, das lebt er Gott. Wenn wir übersetzen würden, für Gott wäre das zu schwach. Wir brauchen hier den dritten Fall. Er lebt Gott. Ganz und gar ist er für Gott oder vor Gott, mit Gott. Welche Präposition man auch wählen wollte, um das zum Ausdruck zu bringen. Es muss gesammelt werden. Die ganze Bedeutung des Dativs, des dritten Falls, muss hier einbezogen werden. Jesus lebt Gott. Ihm. Und wenn wir, das ist das Argument des Paulus, wenn wir in Christus sind, zusammen mit ihm gewachsen sind, verwachsen mit ihm, dann ist das unsere Geschichte jetzt. Dann leben wir Gott. Auch wenn wir in den Urlaub fahren, auch wenn wir Pausen einsetzen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir diese Ruhepausen einsetzen. Und dann tun wir nicht mehr, was wir taten. Ein Christ macht das nie. Ein Christ ist nie arbeitslos in seiner Beziehung zu seinem Herrn. Tag und Nacht steht er ihm zur Verfügung. Kein Urlaub. Nichts. Stets lebt er Gott. Ist immer für ihn da. Der Herr sorgt schon für ihn. Führt ihn auf die Weide. zu Ruheplätzen und so weiter. Aber alles unter der Führung des Hirten. Das heißt, die Denkweise muss so eingestellt sein. Hier ist das Schaltpult, hier im Herzen, im Denken des inneren Menschen. Passt einmal auf, wie viel vom Denken die Rede ist in der Heiligen Schrift. Und übrigens, schon das Wort Wort spricht vom Denken. Gott hat es so verordnet, dass er mit dem Menschen Kontakt aufnahm mittels Wort. Nicht mittels Computer, nicht mittels Fernsehen, nicht mittels Rausch, sondern mit Wort. Und das griechische Wort, Wort, Logos, bedeutet Gedachtes gesprochen. Eigentlich ist dasselbe als Rhema, der Ausspruch, kein Unterschied, wie die Charismatiker es haben wollen. Das eine das geschichtliche Wort, das andere, was der Heilige Geist jetzt geben würde. Nee. Lesen wir die Bibel. Für Petrus ist das eins und dasselbe. Nur der Akzent oder was er damit sagen will, kann etwas verschieden sein. Das bereichert die Angelegenheit. Gott hat gedacht, ein Vorhaben gehabt und er hat gesprochen. Dieses Wort, dieses Gedachte, das kommt zu uns über unser Ohr. Deshalb ruft Jesus in die Menge hinein, passt auf, wie ihr hört. Denn der, der hat, dem wird gegeben werden. Aha. Mit dem Ohr entsteht Besitz. Was wir haben, ist auch Wort, ist auch Gedachtes. Das Ohr ist das Tor zum Kopf, zum Denken, zum Überlegen, zum Schaltpult. Was Gott gesprochen hat, findet hier Eingang. Und entsprechend dem handeln wir, denken wir. Wir lernen zu denken, wie Gott denkt. Und dann lernen wir zu sprechen und zu handeln, wie Gott spricht und handelt. Und dann sind Christen geprägt vom Göttlichen. Ihr ganzes Verhalten, ihr Benehmen, ihre Werke, was immer sie tun, ist geistlich, wird geistlich. Du kannst Menschen merken, du kannst sie dir merken, du kannst sehen, wie, von woher sie kommen. Früher oder später wird es offenbar, von woher ihr innerer Mensch genährt wird, von woher er geprägt wird, von woher der Stempel kommt. Paulus ergänzt dieses mit 2. Korinther, oder es könnte ergänzt werden mit 2. Korinther 5, den Versen 14 und 15. Sehr schöne Ergänzung ist das. Die Liebe des Christus drängt uns. Die Liebe des Christus drängt uns. Was ist die Liebe des Christus? Das ist der zweite Fall, der Genitiv des Christus. Wenn wir jetzt diesen Gebrauch von der Schrift her studieren, dann merken wir, dass das eine zweifache Bedeutung haben kann. Die Liebe des Christus ist seine Liebe, einmal. Seine Liebe treibt uns, zieht uns an, treibt uns. Dann kann es aber auch unsere Liebe zu Christus sein. Das kann man in der Schrift auch mit des zum Ausdruck bringen. Die Liebe des Christus, das heißt die Liebe zu Christus. Das ist für uns etwas ungewohnt, aber das sollten wir uns merken. Und mir scheint, dass hier und in Kapitel 8, wo wir Ähnliches haben, ich glaube am Ende, ich meine am Ende des Kapitels, die Liebe Christi, dass damit Paulus beides, wirklich beides meint. Er spricht hier sehr kompakt, sehr zusammengedrängt, zusammengefasst. Diese Liebe des Christus, es beginnt mit seiner Liebe zu uns und die hat unsere Liebe zu ihm angefacht geboren werden lassen durch den Heiligen Geist, der die Liebe Gottes ist, ausgegossen in unseren Herzen. Römer 5, Vers 5, nicht in unsere Herzen, das schon, aber dort ist der Dativ, in unseren Herzen, breit gegossen. Das ist mehr als nur eingegossen. Der Heilige Geist hat Eingang gefunden in unser Wesen und hat sich in uns breit gemacht. Und unser Herz ist gefüllt, angefüllt mit dem Geist und der Liebe Gottes. Seine Liebe, mit dieser lieben wir, Philipper Kapitel 1. Er ist verbunden mit den Philippern, mit dem Inneren Jesu Christi. Seine Liebe ist seine Liebe. Christi Liebe ist die Liebe des Paulus. Es ist so zusammen verwoben, dass wir es schwer finden, darüber zu sprechen. Aber man muss es vielleicht so sagen. Die Liebe des Christus drängt uns. Wir wohnen in British Columbia, in Kanada. Und da hat es den berühmten großen Fraser-Fluss. Der kommt vom Norden und fließt in den stillen Ozean in der Nähe von Vancouver. Und vor Vancouver ist der sogenannte Fraser-Tal. Da ist Abbotsford, was ihr vielleicht kennt und so weiter. Viele Mennoniten wohnen dort. Chilliwack. Dieser Fraser-Fluss kommt von oben, und es sind da natürlich die bekannten Berge, aber nördlich von den Bergen ist wieder Flachland. Und dort fließt dieser Fraser-Fluss langsam, weil er genug Breite hat und kann also diese Breite nutzen. Es geht also langsamer. Dann geht es in die Berge. Und laut Naturgesetz, wenn jetzt die Passage, der Pass, durch den das Wasser gehen soll, enger wird, muss das Wasser schneller fließen, damit diese Masse von Wasser, dieses Volumen durchkommt, damit es weiter einfach fließt. So ist es mit uns. Christus drängt uns mit seiner Liebe an jeder Seite. Und unser Leben fließt nun dynamisch, schneller, mit Kraft. Seine Liebe drängt uns, drückt uns, liebt uns, treibt uns vorwärts. Sein Geist treibt uns. Römer 8, Vers 14. Ja, 14. Und wer das erlebt, der kann sagen, ich bin ein Kind Gottes. Denn so ist es bei Kindern Gottes. Die Liebe des Christus treibt uns, sagt Paulus. Nachdem wir zu diesem Urteil gelangt sind, wann kommt man zu einem Urteil? Wenn man denkt. Sehen Sie? Paulus hat sich Zeit genommen, um über den Tod des Herrn Jesus nachzudenken. Er starb für mich. Was heißt das? Wenn das der Fall ist, wenn er für mich starb, dann ziehe ich Schlüsse, dann hat das Konsequenzen. Dann zieht er das Urteil, wenn einer für alle starb, dann starben alle. Mit diesem Hinrichten sind alle Menschen hingerichtet worden. Der Stellvertreter oder alle Menschen in der Person des Stellvertreters. Und jetzt kommt die Absicht, die Tatsache und dann die Absicht. Und er starb für alle, damit die, die leben. Wie leben sie? Wie kommen sie zum Leben? Sie werden gerufen aus der Masse der Toten. Sie antworten, sie kehren um, das nennen wir Umkehr oder Bekehrung. Darauf kommt sein Geist in uns und bringt das ganze Heil mit sich, das neue Leben. Und jetzt gehören wir zu den Lebenden, gehören wir zu dem, der für uns starb und lebt. Jesus starb für alle, damit die, die zum Leben darauf kommen, durch den Glauben an den Gestorbenen, nicht länger für sich selbst leben möchten. Nicht länger. Geschwister, das hat aufgehört. Das ist der alte Mensch. Früher lebten wir für uns. Heute haben wir keine freie Zeit mehr für uns. Keine. Meine ganze Zeit ist beansprucht von meinem Herrn. Er hat das Recht zu jeder Tages- und Nachtzeit. meine Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Und wenn David davon spricht, dass seine Nieren auch etwas zu sagen haben, dann sind seine Nieren in den Dienst seines Gottes gestellt. Und er hat wieder Ursache gehabt, aufzustehen, aber dann ist er beim Herrn in Gedanken. Alles das, merken wir, bis ins Irdischste hinein, ist unser Leben, unser Dasein, jetzt geprägt vom Himmlischen, von der Herrschaft des Herrn. Wir leben ständig in der Gegenwart des Herrn, sind ständig bereit zum Gespräch mit ihm, aber auch ständig bereit, sein Wort in Erinnerung zu ziehen, mit dem wir uns beschäftigt hatten, sodass der Heilige Geist uns prägen kann, neu ausrichten kann. Er starb für alle, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben möchten, sondern für den, der für sie starb und erweckt wurde, auferstand. In diesen ersten 10 Versen des Kapitels 6 im Römerbrief hat Paulus das Thema besprochen. Ein Leben in der Sünde kommt für uns nicht mehr in Frage. Damit hat er aber erst nur begonnen, die größere Frage des Sieges über die Sünde zu behandeln. Die zweite Hälfte des Kapitels könnte die Überschrift tragen, der Weg der Rettung von der Herrschaft der Sünde. Entschuldigen Sie, ich schaue hier auf die Uhr und ich weiß nicht genau. Da ist noch nicht ganz 5. Ja. Der Weg der Rettung, wie kommt es zur Rettung von der Sünde? Das Vorhaben ist geweckt worden, gestärkt worden durch die ersten 10 Verse, motiviert, erklärt worden, begründet worden. Jetzt geht es um die Ausführung, wie geschieht das eigentlich praktisch? Vers 11 bis 23. Vers 11. Der Christ, der im Sieg leben will, hat mit Tatsachen zu rechnen. Mit Tatsachen. So auch ihr, so wie Christus, so auch ihr, weil ihr eins geworden seid mit ihm, rechnet euch selbst als zweierlei. Denn Christus ist gestorben und er ist auferstanden. Das bringt zweierlei Rechnen mit sich. Wenn wir eins sind mit Christus, dann rechnen wir uns einmal als Gestorbene. Wenn Christus auferweckt worden ist, dann rechnen wir uns selbst als Auferstandene. Rechnet euch selbst als solche, die für die Sünde, für die Jesus starb, tot sind. Nicht, sagt Paulus, tut so als ob. Nein, es ist wahr. Jesu Tod ist Geschichte, das ist Tatsache, das kann nicht mehr aus der Weltgeschichte hinweggenommen werden. Es stimmt, Jesus starb, das ist Geschichte. Aber er starb nicht für sich selbst, er war sündlos. Er hätte nicht sterben müssen, nur Sünder sterben, zu Recht. Aber weil Jesus unsere Schuld auf sich nahm, deshalb musste er sterben. Und die Schuld war nicht seine, sondern meine. Er starb für meine Sünde. Das ist Tatsache. Das ist nicht Einbildung. Er starb für meine Schuld. Rechnet euch selbst also jetzt als solche, die für die Sünde bereits gestorben sind, tot sind. Andererseits rechnet euch als solche, die, jetzt haben wir wieder diesen dritten Fall, die Gott leben, so wie Jesus ihm lebt, Gott lebt, so leben wir jetzt mit Jesus, Gott. Und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Nicht an seiner Seite, sondern in ihm, eins mit ihm. Weil Jesus Gott lebt und wir in Jesus sind, leben wir Gott. Aber merken wir uns, Paulus schließt an, unserem Herrn, über das Herrsein Jesu über uns. Kommt das zustande? Stets muss diese Herrschaft anerkannt sein. Wer im Sieg leben will, sagt ferner Nein zur Herrschaft der Sünde nach Vers 12 und Vers 13. Lasst also die Sünde nicht König sein, da haben wir es. Lasst die Sünde nicht der König sein in eurem sterblichen Leibe. Welche Sünde? Wenn sie König ist, dann sündigen wir. Aber sie ist schon Sünde, bevor wir sündigen. Die Sünde kommt also an uns heran in Form von Versuchung. Woher? Das hatten wir am Anfang geklärt, heute Morgen. Sie kommt vom Satan. Sie kommt aus unserer Umwelt und sie kommt aus unserem Innern, denn wir haben die innewohnende Sünde. Und diese Neigung, diese Gravität, dieses Schwergesetz in uns, das uns nach unten ziehen will, zur Sünde hin, dieses soll nicht König sein, als König herrschen, stets Herrschaft ausüben. Wir sollen uns befreit wissen von dieser Königsherrschaft der Sünde. Soll nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um in seinen Lüsten ihr zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, nicht Werkzeuge. Zu diesem Zeitpunkt bedeutet das griechische Wort Waffen. Paulus spricht von einem Kampf, von einem Krieg. Wenn du sündigst, wenn ich sündige, dann kämpfe ich gegen das Gute, gegen das Richtige, gegen die Gerechtigkeit, gegen den Gerechten. Das soll unser Gewissen wecken. Das soll unser Schuldempfinden wecken. Es ist eine ungeheure Verantwortung, zu sündigen. Wir befinden uns damit in einem Waffenkampf. Wer sündigt, ist als Soldat eingetreten in die Reihen der Sünder. So argumentiert Paulus. Wenn du nicht dort auf dieser Seite kämpfen willst, dann trete hinüber auf die andere Seite und setze dich ein als Soldat. Stelle deine Glieder als Waffen der Gerechtigkeit im Dienst deines Herrn und Meisters. Das ist die Alternative. Nicht nur Nein sagen, sondern in den Dienst stellen. Rechnen, Nein sagen, Hingabe. Nein sagen mit ganzem Herzen, von ganzem Herzen. Ich darf jetzt schon vorausschicken, denn das ist immer wieder eine Frage. Wenn wir Nein sagen, fällt uns das schwer, das ist klar. Aber wir erleben ja so oft, wenn wir Nein sagen, sagt der Körper oder was immer, womit wir sündigen, ja. Und so handeln wir dennoch und tun, wie Paulus es in Römer 7 beschreibt, das, was wir nicht wollten. Ich merke immer wieder, dass Christen bei diesem Nein sagen nicht wirklich von ganzem Herzen Nein sagen. Denn wenn wir Nein sagen, dann muss hinter diesem Nein die Bereitschaft stehen, lieber zu sterben als zu sündigen. Der chinesische Christ, Bruder Wang, der viele Jahre zu leiden hatte unter dem Kommunismus, den Feinden des Christus, ist gestorben. Aber er sagte, das Geheimnis der Fähigkeit zu leiden oder der Möglichkeit zu leiden, dass man dabei ausharren kann, ist dieses, dass wir bereit sind zu sterben. Wenn wir das nicht sind, werden wir nie leiden können. Er hat das erfasst, was die Schrift uns sagen will. Jesus sagt seinen Zeitgenossen, so ernst ist die Angelegenheit, wenn dein Auge dich immer wieder zur Versuchung bringt, reiß es aus. Es ist besser, du gehst in die Ewigkeit, und zwar in den Himmel zur Gemeinschaft mit Gott, ohne oder mit nur einem Auge, als dass du mit zwei Augen in die Hölle fährst. Mein lieber Freund, wenn die Versuchung immer wieder anklopft und du findest es schwer, Nein zu sagen, sei bereit, dass die Stelle, wo die Versuchung dich versucht, sei bereit, die Stelle ganz abzugeben. Sei bereit, ohne eine Hand zu leben. Sei bereit, ohne ein Auge zu leben. Du brauchst es nicht auszureißen. Jesus ist Galiläer. Und in Galiläa sprach man sehr stark metaphorisch. Das heißt in Bildern, Symbolen. Die Judäer im Süden, die konnten die Galiläer nicht manchmal nicht verstehen, weil sie so verschlüsselt sprachen. Auch heute ist besonders die Straßensprache und am Arbeitsplatz sehr gespickt von diesen Bildern. Man hält sich für klug und geschickt, wenn man viele solche gebrauchen kann, dann ist man etwas. Jesus stellt sich nicht vor oder da als etwas, sondern das ist die Art und Weise, wie er spricht. Aber er sagt sehr deutlich, wenn du in den Himmel kommen willst, dann wird es dir etwas kosten. An anderer Stelle kann er sagen, die ins Reich Gottes kommen, die müssen schwer anklopfen, die müssen kämpfen, praktisch mit Gewalt hineinkommen. Die müssen es ernst meinen, nicht einfach so mitsegeln. Wenn du von der Sünde loswerden willst, musst du bereit sein, zu sterben, ganz oder stückweise. Irgendetwas muss dran. Irgendein Genuss, irgendein Vorteil, was immer raus auch. Jesus hat seine Ehre gegeben. Er hat sein Leben dahin gegeben. Er gab sich ganz für mich. Er starb für mich. Und ich sollte seinen Namen nennen, tun, als ob ich bei seinem Namen genannt wäre und jetzt anders leben als er. Ich sollte auf Rosen in die Ewigkeit gehen, sagt der Dichter. Nee. Ich will bereit sein, den Sterbensweg zu gehen. Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der muss bereit sein, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und was ist das für ein Mensch, der das Kreuz auf sich nimmt? Der geht in Richtung Hinrichtungsstätte. Wenn durch Israel damals eine Reihe von Kreuztragenden ging, hinter einem römischen Soldaten oder in Begleitung von einigen, dann wusste jeder, wohin es ging. Es ging nicht nur um das Tragen eines schweren Balkens. Es ging um den Ort, wo sie hingingen und wo Jesus sein Kreuz hintrug. Hinrichtung. Jesus will sagen, sei bereit, hingerichtet zu werden. Das beheißt es, mir nachzufolgen, denn dort gehe ich hin. Wenn du mir nachfolgen willst, geht es über Golgatha. Das heißt Christsein. Das heißt Christsein. Das muss ich mir immer wieder sagen. Ich habe manchmal Angst. Die Ewigkeit steht vor der Tür. Und dann werde ich Jesus sehen. Wer ist das? Kenne ich ihn? Mein Gebet ist, dass mir dann, wie Hiob sagt, kein Fremder vor Augen steht. Dass er mir kein Fremder ist. Dass ich ihn heute kenne, heute liebe. Heute wirklich liebe als der, der er ist. Und da beginnt man die Bibel neu zu lesen. Im Lichte der Ewigkeit. Dann ist das nicht mehr so eine Freizeitbeschäftigung oder etwas nebenher, das man auch noch macht. Sondern das ist die Existenz. Nicht mehr lebt für den, der für, nicht für sich selbst, sondern für den, der für sie starb und erweckt wurde. Wer im Sieg leben will, sagt Nein zur Herrschaft der Sünde. Lasst also die Sünde nicht König sein. Er stellt seine Glieder zu Waffen, als Waffen der Gerechtigkeit. Er setzt sich ein in den Kampf für die Gerechtigkeit. Ferner Vers 13, Mitte. Wer im Sieg leben will, stellt sich seinem Herrn zum Dienst zur Verfügung. Viele Christen haben keinen Sieg, weil sie nicht dem Herrn dienen. Es ist zu viel Müßiggang da. Und das ist der Anfang aller Laster. Im Dienst, im Sieg zu leben, heißt, im Dienst des Herrn zu stehen. Paulus ruft uns auf, in den Dienst des Herrn zu treten. Ich bekomme manchmal den Eindruck, dass viele Christen arbeitslos sind. Die haben viel zu viel Zeit zu verschwenden. Ich frage mich, warum? Was tust du mit deiner Zeit? Ob du 18 oder 80 bist, was tust du? Wo bist du am Leib Christi? Weißt du das? Bist du eine Hand? Bist du ein Auge? Weißt du, wo dein Platz ist im Reich Gottes? Jeder von uns hat einen Platz. Nicht nur die Brüder, die hier vorne stehen und das Wort ausrichten. Jeder von uns ist Vollzeitler. Du bist Vollzeitler im Dienst des Herrn. Ansonsten vielleicht kein Christ. Paulus rechnet damit. Jesus rechnet damit in dem Gleichnis von den Leuten, die eingesetzt wurden zur verschiedenen Tageszeit. Und die am Ende, die bekamen genauso viel wie die am Anfang. Weil das Bild ein Bild ist von dem Christen. Jeder von diesen, der dort eingesetzt wurde, steht für einen Christen. Ob er lange Christ war oder kurze Zeit Christ. Er ist ein Dienender des Herrn, der sie gerufen hat. Christ zu sein heißt, ein Diener des Herrn zu sein. Ein Vollzeitler, Tag und Nacht. Während Sieg leben will, entschuldigen Sie, stellt sich seinem Herrn zum Dienst zur Verfügung. Es steht geschrieben, 13 Mitte, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende, die aus den Toten hervorgegangen sind, und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung. Denn die Sünde wird nicht, wenn ihr das tut, die Sünde wird dann nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Warum ist das ein Grund dafür, dass er aufruft zum Dienst des Herrn? Wir sind nicht unter dem Gesetz, deshalb wird die Sünde nicht über euch herrschen. Wo das Gesetz herrscht, da hat man nicht Sieg. Das Gesetz hatte nicht die Aufgabe, Sieg zu geben, nie. Es war nicht die Aufgabe des Gesetzes. Das Gesetz hatte die Aufgabe, Licht zu werfen auf den Weg, zu zeigen, wohin man gehen sollte. Aber die Kraft konnte es nicht liefern. Das sagt Paulus in Römer 8. Was das Gesetz nicht vermochte, weil es schwach war durch unser Fleisch, willst du leisten, durch Gutes tun, dem Herrn gefallen, wirst du das nicht erreichen. Du sagst, hilf mir, Herr. Das wird er nicht tun. Ist das neu? Gott ist nicht ein Gott, der mir hilft, das zu tun, was ich tue. Sondern er ist einer, der mich als ein Gefäß gebraucht, um selbst zu tun, was er gesagt hat. Das will gelernt werden. Wir denken uns, wir haben immer noch die Vorstellung, die man unter dem Gesetz hatte. Hier sind die Vorschriften und jetzt will ich ihnen entsprechen. Das Christenleben wird anders geführt. Viele Christen viele Gottesmenschen im Alten Testament ahnten dieses schon, David zum Beispiel. Und sie wussten, was Gott eigentlich wollte. Das Christenleben wird gelebt nicht als unter dem Gesetz Verpflichtung zu leisten, sondern aus der Gnade. Was heißt Gnade? Wir erfahren die Gnade zuerst als Schuldner in Form von Vergebung. Und diese Gnade erfahren wir immer wieder. Wir versagen, wir kommen mit unserer Schuld zum Herrn und er vergibt uns. Das ist seine Gnade. So leben wir. Gnade ist ein Ausdruck seiner Liebe. Seine Liebe vergibt uns. In seiner Liebe ist er uns gnädig, begnadigt er uns. Aber das genügt nicht. Denn ich soll ja nicht nur immer wieder fallen und dann aufstehen. Und Vergebung bekommen, sondern ich soll Schritte tun im Gehorsam, im Weg des Herrn. Da ist Gnade Kraft. Jesus sagt zu Paulus, es genügt dir meine Gnade. Und dann erklärt er, warum seine Gnade dem Paulus genügt. Weil seine Kraft an der Stelle der Schwachheit vollkommen ist. Die Gnade ist für Paulus an dieser Stelle Kraft, die genügt, wie schwach er auch sein mag. Und was sagt Paulus dann? Dann will ich aufstehen und ich will weiterwirken. Nee. Dann will er sich freuen über alle Schwachheiten, die der Herr ihm bringt. Übrigens, das griechische Wort für Schwachheit ist dasselbe Wort wie für Krankheit. Oder krank zu sein, für die Griechen war schwach zu sein. Wir leiden, wir sind unvermögend, kraftlos. Wir haben so viele schwache Stellen in unserem Leben. Wir merken eigentlich, dass wir nichts ausrichten können. Was will jetzt Gott? Gott hat die Art und Weise, uns dieses bewusst zu machen. Das ist sein Weg. Der Weg, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, ist der, dass Gott zuerst in die Schwachheit führt, in die Krise. Und er drückt und führt so lange, bis ich bereit bin, zuzugeben, dass ich nichts kann. Herr, ich kann nicht. Da ist die Stelle, wo Gott einsetzt. Sobald der arme Trinkende wirklich aufgibt und keine Kräfte mehr gebraucht, um am Leben zu bleiben, dann kann der Retter sich einsetzen und ihn aus dem Wasser holen. Das tut der Herr immer wieder. Lesen wir die Psalmen. Andere Stellen. Gott hat die Art und Weise, uns in die Schwachheit zu führen. Deshalb sagt Jesus als erstes Wort in seiner Bergpredigt: Glücklich, selig, das heißt, ganz besonders froh, überfroh dürfen die sich halten, die sich sprechen, die geistlich arm geworden sind. Dort ist Verheißung. Ich hatte einmal vor vielen Jahren vor Studenten zu sprechen, auf einer Studentenfreizeit, die dauerte etwas länger. Und da hatten wir Zeit, uns mit der Bergpredigt zu beschäftigen. Und dann bin ich durch die Seligpreisungen gegangen. Und es war ein Jurastudent, das heißt, er studierte Gesetz. Und er ging einfach an mir vorbei, wir begegneten uns kurz und er sagte: Herr Janssen, Sie geben uns keinen Raum mehr. Sie treiben uns in die Enge. Und ich dachte, gut, das war die Absicht. Ja. Er hat es kapiert. Ja. Glücklich ist der Mensch zu preisen, sagt Jesus, wenn er so weit gekommen ist, dass er von seinem Mensch her sagen muss, ich habe keine Stütze mehr. Ich habe niemanden, ich habe nichts, worauf ich mich verlassen kann. Ich bin am Ende. Dann ist Jesus da, der diese Worte spricht, der Glück, der Seligkeit zuspricht. Dann ist er da, um sofort aufzurichten. Mir scheint, wenn wir dort ankommen im Himmel, wenn wir vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehen, dass nur das gelten wird, was er selbst getan hat. Nur das. Das wird den Flammen standhalten. Alles andere, was ich versuchte in meinen irdischen Kräften zu tun, das wird verbrennen. Und oh, wie viel wird da zu verbrennen sein. Gott schenke es, dass er in uns wirken kann. Dass er die Kraft ist, dass wir zuerst bereit sind, an unser Ende zu kommen. Vers 15. Was also? Werden wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter dem Regime der Gnade? Das sei fern. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, dessen Sklaven seid ihr, um zu gehorchen? Wir haben also die Wahl zu treffen. Wir haben die Entscheidung zu treffen. Wir können unseren Herrn wählen. Wir können Ja oder Nein sagen. Und dort, wo wir uns selbst hinstellen, dort sind wir dann aber auch Sklaven, Knechte, verpflichtet zum Gehorsam. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch als leibeigene Knechte zum Gehorchen zur Verfügung stellt, ihr dessen leibeigene Knechte seid, dem ihr gehorcht, ob Knechte der Sünde, zum Tode? Vers 13 wird er sagen, Kapitel 8, das ist der Weg zum Tode. Dann werdet ihr sterben auf diesem Weg. Das geistliche Leben stirbt ab. Zum Tode oder Knechte des Gehorchens zur Gerechtigkeit mit Leben zufolge. Aber Gott sei Dank, dass ihr leibeigene Knechte der Sünde wart. Als ich dies heute noch einmal las, dachte ich mir, warum Gott danken, dass ich das einmal war? Ist das dankenswert, dass ich einmal ein Knecht der Sünde war? Wofür ich danke, ist, dass es nicht mehr so ist, dass es war und nicht ist. Das hat nur er zustande gebracht und deshalb bin ich ihm Dank schuldig. Gott sei Dank, ihm sei der gebührende Dank gebracht, dass es nicht mehr so ist, dass ich ein leibeigener Knecht der Sünde bin, dass das der Vergangenheit angehört, aber von Herzen gehorchtet dem Muster der Lehre, dem ihr übergeben wurdet als leibeigene Knechte. Wieder so etwas zusammengedrückt, zusammengepackt. Und jetzt müssen wir es auspacken und etwas zergliedern, sodass wir es vor Augen haben und wissen, was da ist. Was heißt von Herzen gehorchtet? Für die Heilige Schrift ist Glaube Gehorsam. In der griechischen Sprache hat es eine Redewendung, die bedeutet beides zur gleichen Zeit. Einmal beim Gehorsam, und deshalb haben wir übersetzt im Glauben Gehorsam, aber auf der anderen Seite geht es um den Unglauben und dann im Unglauben Ungehorsam. Das heißt, der Glaube führt zum Gehorsam und der Unglaube führt zum Ungehorsam. Zuerst also kommt die Frage, was glaube ich? Der ganze Römerbrief wurde geschrieben in diesem Blickfeld. Er beginnt mit dem Gehorsam des Glaubens und endet in Kapitel 16 mit diesem Ausdruck Gehorsam des Glaubens. Dazwischen haben wir den Brief des Glaubens, aber einen Glaubensbrief, der zum Gehorsam führen will. Wieder haben wir es. Wer an Jesus glaubt, der betrachtet ihn als seinen Herrn, um ihm zu gehorchen. Wer also zu Christus gekommen ist, ist sein Knecht, aber das muss ein von Herzen geschehener Glaube sein, nicht ein oberflächlicher. Ich befürchte, dass wir heute viele Christen in Anführungsstrichen haben in den Gemeinden, die nicht wirklich von Herzen glauben und deshalb sich auch kaum etwas bewegt in ihrem Leben. Die Schrift will einen Glauben von Herzen. Das sehen wir schon in Johannes Kapitel 2 am Ende. Jesus kennt das Herz und weiß, wer von Herzen glaubt und wer einfach auf der Oberfläche eine gewisse Bejahung sich leistet. Von Herzen gehorchtet dem Muster der Lehre. Was ist das? Ja, in der Theologie spricht man von Dogmatik und Ethik. Das sind ausländische Wörter. Dogmatik ist das, was zu glauben ist. Was die Bibel lehrt, die Hauptlehren der Heiligen Schrift, die zu glauben sind, wenn wir mit Gott in Ordnung sein wollen. Und dann gibt es die Ethik, die gehören zusammen in der deutschen Theologie. In der angelsächsischen schiebt man die Ethik in die Philosophie hinein. Das ist schade. Die Ethik ist eigentlich eingebaut. Ein Theologe hat sie richtig eingebaut in die Dogmatik. Das mache ich auch. Die Ethik ist das, was zu tun ist. Die Dogmatik ist das, was geschehen ist und jetzt angenommen werden soll. Die Ethik ist das, was jetzt daraus folgt und zu tun ist. Für die Heilige Schrift gilt, zuerst sind die Tatsachen da und die werden gelehrt. Ob es in der Evangelisation ist, ob das in den Gemeinden ist, in einer Bibelwoche. Das Wort Gottes wird dargestellt, gelehrt, gesagt, vorgelegt. Und jetzt ist der Mensch vor die Entscheidung gestellt. Will ich das so gelten lassen? Wird es Eingang finden, Johannes Kapitel 8? Wird es Eingang finden in mein Inneres und dort seine Wirkung haben? Oder wird es an der Tür stehen bleiben und verworfen werden? Diese Lehre ist immer ein Muster, nichts Willkürliches, ein Plan, etwas Geordnetes. Die Lehre der Bibel ist eine geordnete Lehre. Dies gehört dahin, das gehört dahin, das gehört dahin. Gott ist auch da, ein Gott der Ordnung. Man sagt uns, wenn man Kinder unterrichtet, lernt das Kind viermal so schnell, wenn die Materie in einer geordneten Weise, wie immer das auch geschehen mag, vielleicht geschichtlich, vielleicht organisch, wenn es geordnet dargebracht wird, kann es viel schneller lernen, viermal so schnell, als wenn es einfach so stückweise hier und da etwas gemischt dargebracht wird. Da muss das Kind erst sich ordnen. Das menschliche Gehirn ist so geschaffen worden von Gott, so uns gegeben worden, dass es nach Ordnung verlangt. Wir wollen immer zusammenpassen. Das gehört dahin, das gehört mit dem zusammen. Nee, das passt nicht, das geht nicht. Ja. Wir haben gewisse Vorstellungen für das, was sich geziemt. In verschiedener Weise. Die Lehre Gottes ist immer ein Muster. Ob es die Lehre ist von dem, das da ist oder schon geschehen ist. Schöpfung, Geschichte Israels und so weiter, Jesu kommen in die Welt und so weiter. Das ist eine gewisse Ordnung, deshalb sprechen wir von Heilsgeschichte. Und wir lehren diese verschiedenen Lehren, bringen sie anderen dar und bei. Und dann gibt es ein geordnetes Leben, das daraus sich ergibt. Das ist nicht ein Hin und Her, mal so, und ist nicht auch nicht den Meinungen ausgeliefert oder auf die Meinung angewiesen. Nicht nach unseren Meinungen, nach unseren Vorstellungen, sondern die Lehre der Heiligen Schrift über den Wandel ist geordnet. Alle Christen machen das so. Alle Christen machen das so. Die Zusammenkünfte sollen eine Ordnung darstellen. Nicht ein großes Durcheinander. Ob zeitlich oder thematisch, es ist eine Ordnung da. Die Schrift weiß, von einem Muster zu sprechen. Dies ist übrigens nicht die einzige Stelle. Auch bei Timotheus kommt das vor, dieser Gedanke. Dieser Lehre, dieser sinnvollen Lehre, wurden die römischen Christen hingegeben, überliefert. Wenn wir Menschen zu Jesus führen, dann verpflichten wir sie auf einen neuen Weg, auf einen neuen Herrn. Es ist gut, wenn wir zusammen beten und sagen, Herr Jesus, nimm du jetzt dieses Leben in deine Hand und führe du es. Dieses Leben wird dem Wort Gottes ausgeliefert, überliefert. Paulus will sagen, wenn ein Mensch Christ geworden ist, ist er jetzt dem Wort Gottes verpflichtet. Ihm ist er überliefert, übergeben worden. Als leibeigener Knecht, er gehört dem Herrn Jesus und ist es jetzt schuldig, nach dem Wort Gottes zu leben. Das sind klare Worte, ja. Nachdem ihr aber von der Sünde freigemacht wurdet, wurdet ihr der Gerechtigkeit als leibeigene Knechte dienstbar. In klar Deutsch, wir sind immer Sklaven, leibeigene Knechte. Wir haben immer jemanden, der uns diktiert, was wir zu tun haben. Nie sind wir freier zu tun, was wir wollen. Galater 5, Vers 17, dasselbe. Wo er vom Kampf zwischen Fleisch und Geist spricht, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ihr habt immer einen Herrn, und was ihr auch tut, das ist der Gehorsam gegenüber einem Herrn. Es ist nie euer eigene Diktat. Wir waren Sklaven der Sünde, Sklaven Satans. Wir sind befreit worden, um eines anderen Sklaven, eines anderen Knecht zu sein. In Epheser 4 sagt der Apostel, Jesus hat, als er gen Himmel fuhr, als er auferstand und dann gen Himmel fuhr, Gefangenschaft gefangen geführt, nicht Gefangene nur befreit, sondern in eine neue Gefangenschaft geführt. Wir sind Gefangene Jesu Christi, aber das ist unsere Freiheit. Aber nur in der Gefangenschaft, nur in seiner Hand, wenn er uns wirklich festhält und uns nicht laufen lässt und in unserem eigenen Schmutz uns vergehen lässt, sondern wenn wir an seiner Hand gehen und er uns wirklich festhält oder mit dem Psalmwort uns bindet an die Hörner des Altars, sodass wir darauf bleiben als ein lebendiges Opfer, dann ist Sieg möglich. Ich spreche auf menschliche Weise, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr eure Glieder als leibeigene Knechte zur Verfügung stelltet, der Unreinigkeit und der Gesetzwidrigkeit zur Gesetzwidrigkeit, so stellt nun eure Glieder als leibeigene Knechte zur Verfügung der Gerechtigkeit zur Heiligung. Wieder dieses Wort, stellt euch zur Verfügung. Wieder müssen wir aufhören. Es war auch sehr lange heute Nachmittag bei dieser Temperatur und dieser Tageszeit. Aber wir sind Knechte des Herrn, wir freuen uns an seinem Wort und wir lassen uns nähren. Betet, dass der Herr das rechte Wort für morgen Abend gibt. Danke.